SWR 2 am Samstagnachmittag. Mit dem A Cappella-Quartett Les Brunettes ist Stefanie Neigel seit Jahren sehr erfolgreich. Aber auch sonst gehört sie zu den besonders kreativen, vielseitigen und spannenden Persönlichkeiten der deutschen Jazz- und Popszene. Und begeistert in Konzerten wie auf ihren Alben mit ihrer Ausnahmestimme über 3,5 Oktaven. Zurzeit ist die Sängerin, die in Osthofen bei Worms aufgewachsen ist und heute in Köln lebt, mit verschiedenen Konzerten auch bei uns im Sendegebiet. Unter anderem stellt sie unter dem Namen Fallé zusammen mit dem Musiker und Produzenten Tommy Baldou das brandneue Album der beiden vor, das Ende September erscheint. Zwischen den Zeilen heißt es. Und darüber wollen wir jetzt vor allem sprechen. Hallo Stefanie Neigel.
Hallo Herr Brock.
Als Stefanie Neigel kennen wir Sie alle, aber warum heißen Sie jetzt auf einmal Fallé und was bedeutet dieser Künstlername?
Es ist ganz witzig, dass Sie sagen auf einmal, denn für mich ist dieser Name schon ganz, ganz lange ein Teil von mir. Er ist angelehnt an einen Spitznamen, den meine Schwester mir gegeben hat, als ich Kind war und der auch lange mein Rufname war. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, wieder so ein bisschen in die kindliche Suche zu gehen, in die kindliche Musikalität, einfach die Neugierde, Sachen ausprobieren zu können, ohne daran zu denken, was jetzt die anderen sagen oder ob das jetzt in das Musikbusiness oder sonst was passt, ne? Und deswegen habe ich mir erlaubt, für dieses Album oder auch dieses Projekt generell diesen Künstlernamen zu verwenden, der mir da so ein bisschen ja, Schwung in den Segeln gibt, um wirklich auch diesen Mut aufzubringen, mal was anderes zu machen.
Aber Sie machen doch sowieso eigentlich ständig andere Sachen. Sie treten als Solokünstlerin auf, im Duo mit verschiedenen Musikern von Gitarrist Daniel Stelter bis Kontrabassist Thomas Stabenow, mit dem international bekannten A Cappella-Quartett Les Brunettes, mit eigener Band und jetzt eben im Duo Fallé und Baldou, zusammen mit dem Schlagzeuger und Produzenten Tommy Baldou. Was reizt Sie so an dieser Vielseitigkeit?
Ich glaube generell, natürlich ist dieses Ausprobieren und mich ausprobieren, Musik ausprobieren und keine Grenzen zu setzen, ist ein großer Wunsch von mir. Also ich möchte einfach mich nicht wiederholen und dabei unauthentisch sein. Also die Musik, die ich mache, die ich singe, die ich schreibe, kommt wirklich aus dem Moment und aus einem ganz tiefen Herzen heraus. Und ich möchte da nicht in so eine Plattitüde geraten. Und ich glaube, deswegen brauche ich auch immer wieder ein bisschen Abwechslung und neue Herausforderungen. Ich mag es auch einfach gerne, neue Sachen zu lernen und mich weiterzuentwickeln, stimmlich, im Ensemble, in der Art, wie ich arrangiere, wie ich schreibe. Und dieser Schritt jetzt mit Tommy Baldou in diesen letzten 2 Jahren, die doch sehr ja, außergewöhnlich waren, in denen keiner von uns beiden wusste, ob wir im nächsten Jahr noch MusikerIn sein werden, da jetzt nochmal was zu machen, von dem ich nicht mal weiß, ob es vielleicht veröffentlicht wird oder nicht, das hat sich ein bisschen anders angefühlt. Und ich glaube, deswegen war es für mich ganz schön, diesen Namen jetzt nochmal quasi zu benutzen und einfach da nochmal reinzutauchen. Aber Sie haben schon recht, die Dinge, die ich sonst mache, sind jetzt auch nicht gerade über einen Kamm bürstbar.
Den Titelsong Zwischen den Zeilen konnten wir ja vorhin schon hören, auch wenn das Album erst am 30. September erscheint. Wie kam es denn zu diesem Projekt mit Tommy Baldou?
Im Prinzip hat es sich komplett aus dem, wie man so schön sagen könnte, aus dem Flow heraus entwickelt. Wir hatten unser letztes gemeinsames Konzert kurz vor dem 2. Lockdown und wussten jetzt erstmal eine ganze Weile wieder alles abgesagt und es wird ja still so ein bisschen um uns. Und Tommy sagte dann, ja, wenn du Lust hast, komm doch einfach vorbei im Studio. Wir können einfach mal schauen, was passiert. Und irgendwie hat mich diese Einladung so gepackt, obwohl wir vorher auch schon mein drittes Studioalbum zusammen gemacht hatten, auch mit dem wunderbaren Gitarristen Daniel Stelter zusammen. Einfach mal nur wirklich alleine bei ihm vorbeizukommen und einfach mal auszuprobieren, ohne den Plan jetzt wirklich auch ein Album zu machen, mich mit ihm zu treffen. Das hat mich irgendwie sehr gereizt. Und dann gesagt, getan, haben wir Termine ausgemacht. Und ich bin einfach mal tageweise so vorbeigekommen und dann ist ein Song nach dem nächsten entstanden. Ich habe dann meine Texte mitgenommen, meine Songskizzen, meine Ideen. Und wir haben zusammen weitergearbeitet. Und Tommy ist total mit eingetaucht in diese Welt und konnte sich da wahnsinnig reinfühlen. Und das war dann am Ende einfach unsere gemeinsame Musik, seine Kreativität in den Sounds, in den Ideen beim Arrangieren, meine Texte, meine Melodien. Und das hat sich wahnsinnig gut ergänzt und so ist eins zum anderen gekommen. Es wurden immer mehr Songs und nach einem Jahr hatten wir ja einfach diese 8 doch originellen und auch unterschiedlichen Stücke zusammen und haben gesagt, aber trotzdem ist es ein wahnsinnig roter Faden, der da entstanden ist. Es ist irgendwie was ganz Eigenes und haben es mal ein paar Leuten gezeigt und die waren dann auch direkt so ein bisschen überrascht und begeistert.
Ich auch.
Doch, Dankeschön. Und dann haben wir gesagt, warum nicht in die Welt tragen? Vielleicht ist es das, was anderen Leuten auch ja, ein Halt, Mut, Freude gibt und dann sollten wir es nicht zurückhalten. Und so haben wir uns dann entschieden, tatsächlich das als Album zu veröffentlichen.
Die sehr nachdenklichen Texte über tiefe Gefühle, Ängste, Zweifel, die Suche nach Hoffnung, die stammen von Ihnen. Die sehr zurückgenommene, sensible Musik dazu von Ihnen beiden. Aufgenommen haben Sie es im Hause Baldu, wie es auf dem Cover heißt, also in Tommys Studio daheim, während der Corona-Pandemie. Die Aufnahmen wirken unglaublich intim. Das heißt, Sie haben das wirklich alles so zusammen entwickelt, wie Sie gerade geschildert haben.
Absolut. Also wir haben auch fast alle Instrumente, also entweder er oder ich, eingespielt. Also wir haben da wirklich in einem Raum gesessen, auch beim Aufnehmen von allem, was wir da gemacht haben und haben uns einfach gegenseitig sehr intensiv zugehört und geschaut, ob wir diesen Moment, diese Sensibilität des einzelnen Songs treffen, ob wir da so ja die Story wirklich von ganzem Herzen erzählen, egal ob jetzt an einem Instrument oder eben ich durch die Stimme. Und haben uns dann einen Gastmusiker noch dazu geholt, der ein paar Gitarren noch eingespielt hat. Aber das war dann sozusagen die Kirsche auf der Sahnehaube. Mhm. Ansonsten ist es wirklich in einem sehr intimen Rahmen entstanden. Die Texte sind auch einfach wahnsinnig intim. Also intim im Sinne von sehr ehrlich, sehr, ja, ich nehme da kein Blatt vor den Mund und versuche aber trotzdem schöne Bilder zu finden für das, was ich da ganz tief in mir empfunden habe als Zeitmoment, als Zeitaufnahme. Ja, wir sind jetzt eben in dem Anspruch auch an die Sache rangegangen, dass wenn wir da was machen, dass es auch wirklich uns tief berühren muss und dass es wirklich einen Inhalt haben muss, zu dem wir absolut stehen können.
Ich kenne Sie ja eher von Le Brunet mit lebensbejahenden Songs zwischen Jazz, Pop und Soul und jetzt diese ganz nachdenkliche, melancholische Seite mit einem starken Sinn für Poesie auf dem neuen Album. Hat die Pandemie da auch stark Einfluss genommen, einfach weil es ja für alle Künstlerinnen und Künstler eine unglaublich schwere, existenzgefährdende Zeit war?
Absolut, absolut. Also diese letzten 2 Jahre, kann man ja schon sagen, hatten auf jeden Fall sehr viele Höhen und Tiefen. Ich denke auch nicht nur für uns MusikerInnen, sondern eigentlich alle Menschen sind mehr oder weniger davon betroffen gewesen und haben sich, glaube ich, große Fragen, große kleine Fragen gestellt, auch vielleicht über unsere Gesellschaft, wie wir unser Leben gemeinsam angehen, warum wir das tun, was wir tun. Und bei uns, bei Tommy und mir, ist es umso stärker immer wieder aufs Tableau gerückt worden und wir haben viele Gespräche darüber geführt, ob wir was anderes machen wollen würden oder was es mit uns macht, wenn auf einmal keiner mehr Musik möchte, in Anführungszeichen, oder Musik machen gefährlich ist, ob wir dann sagen, naja gut, dann ist es jetzt ein guter Anhaltspunkt, um eh was anderes zu machen, oder ob wir uns nochmal umso mehr eigentlich für die Musik entscheiden, weil es einfach für uns was so Sinngebendes und so tief Erfreuendes ist und wir haben uns immer wieder neu eigentlich in diesen 2 Jahren für Musik entschieden und es hat uns wahnsinnig viel gegeben, dieses Album zusammen zu machen. Und deswegen sind natürlich die Texte auch aus dieser Zeit beeinflusst. Also die Frage eben, wenn ich keine Worte mehr habe, wird man mich trotzdem hören? Wenn ich meine Liebe begrabe, wird sich die Welt einfach weiterdrehen? Das ist jetzt aus einem Song zum Beispiel oder auch wie aus dem Titelsong Zwischen den Zeilen, wenn sozusagen im Alltagsdruck, im Alltagsstress und auch unter diesen Bedingungen, wenn sozusagen die wahren, die offenen Worte vielleicht weniger sind, aber man trotzdem weiß, dass eine Verbindung da. Dieses Gefühl hatten wir bei ganz vielen anderen Dingen auch, Menschen, die man lange nicht mehr sehen konnte physisch, aber die einem trotzdem sehr am Herzen gehangen haben und wo man wusste, da ist was zwischen den Zeilen, was man nicht aufgeben möchte. Und ja, so ist natürlich die Lyrik schon beeinflusst, auf jeden Fall.
Ja, Sie fragen ja auch ganz konkret, Sie haben gerade von den Ängsten gesprochen im Song Wo befinden wir uns? Ein Teil in mir zerbricht bei dem Gedanken, ohne Musik leben zu müssen. Ein anderer Teil hat Angst, ein Leben mit Musik verdienen zu müssen. Wo befinde ich mich? Inzwischen haben Sie die Frage eindeutig beantwortet. Ne? Sie machen weiter, offensichtlich.
Ja, offensichtlich, genau. Ja, aber das sind auf jeden Fall Fragen gewesen, die dann in dunklen Momenten im Winter, wenn wieder mal Touren abgesagt werden, man da sitzt, die dann so hochgekommen sind, aber die auch, und das finde ich, ist auch ein Aspekt des Albums, die nicht nur in Selbstzweifel oder in Deprimierung oder so enden oder versinken, sondern für mich ist das Album auch etwas, was Mut macht oder auch etwas, was eine Liebe ausstrahlt und so vielleicht auch den Leuten ja etwas gibt, woran sie sich auch festhalten können, dass sie wissen, sie waren nicht allein, sie sind nicht alleine. Es gibt immer wieder mal Fragen, die wir uns stellen müssen. Es ist vielleicht auch was Reinigendes, dass wir uns immer wieder mal ein bisschen neu justieren, ein bisschen überlegen, wo befinden wir uns eigentlich oder wo finden wir uns? Und in diesem Sinne, finde ich, ist es auch ein Anhaltspunkt, um zu sagen, wir zelebrieren das gemeinsame Zusammensein und dass wir uns gemeinsam diese Fragen stellen und im besten Falle eine gemeinsame, eine schöne Antwort darauf finden, die uns alle glücklich macht.
Sie singen sonst auch in Englisch und Französisch. Auf Ihrem letzten Soloalbum in Sachen Du haben Sie sich aber schon auf deutsche Texte konzentriert, jetzt auch wieder. Warum das für viele Songwriter so sperrige Deutsch?
Ich glaube, wir werden eben durch den englischsprachigen Einfluss sehr stark mit Englisch groß, was das Singen angeht. Also ich habe auch einfach, glaube ich, viel mehr Englisch gesungen früher als Deutsch. Und deswegen habe ich Deutsch auch immer eher ein bisschen ja, als schwierig empfunden, einfach von der Klangmelodie beim Singen. Habe mich aber irgendwann sehr konsequent dafür entschieden, weil ich den Eindruck habe, dass hier in diesem deutschsprachigen Land die Menschen doch eben einen viel größeren Zugang zur Musik finden oder zum Inhalt finden, wenn zwischen dem Text und der Übersetzung quasi nicht nochmal so eine Barriere steht. Also wenn es einfach die Muttersprache ist und sie direkt eintauchen können, ohne nochmal drüber nachdenken zu müssen, habe ich den Satz verstanden, habe ich das Wort verstanden, kenne ich das Wort überhaupt? Und ich dann auch sehr bewusst sagen kann, jetzt habe ich ein Wortspiel gemacht. Ich liebe es dann auch, damit spielen zu können. Und deswegen die zwar etwas sperrige deutsche Sprache, manchmal ist sie etwas hart und manchmal fühlt sich für mich beim Singen nicht an wie Singen, aber sie ist doch auch gleichzeitig sehr schön. Es ist die Sprache von Rilke, von Goethe, von Schiller und sie hat wahnsinnig viele Facetten und ich versuche, meinen Teil beizutragen, um diese Sprache zum Klingen zu bringen.
Sie haben gerade gesagt, dass sich das manchmal gar nicht wie Singen anfühlt in Deutsch. Und es ist ja tatsächlich so, dass Ihre Stimme, die sonst so gern in Melodien schwelgt, auf diesem Album oft mehr Sprechstimme ist als Gesang. War das von vornherein Ihr Konzept beim Texten?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Konzept war. Es ist eher etwas, was entstanden ist daraus, dass auch Tommy und ich gesagt haben, wir probieren einfach mal neue Sachen aus. Wir probieren mal, wie es ist, wenn ich wirklich ganz nah am Mikrofon bin und noch mehr wirklich tief in den Text eintauche und alles, was nicht zum Ausdruck des Textes gehört, wirklich weglasse. Und das sind dann vielleicht viele kleine Verzierungen im Gesang oder dass ich einen Ton sonst länger halten würde, wenn es mehr um den Gesang ginge. Aber als es darum ging, den Text stärker rüberzubringen, hat es diesen langen Ton nicht gebraucht, sozusagen. Und so haben wir versucht, es wirklich so runter zu reduzieren, dass es wirklich absolut bei der Aussage ankommt. Und daraus hat sich ergeben, dass ich weniger stark singe und ein bisschen mehr spreche. Ja, für die Intensität des Textes ist der gesangliche Teil etwas reduziert worden und für den Text etwas ja, zurückgenommen worden.
Nun leben wir ja heute in einem hochkommerzialisierten Musikbetrieb mit Marketingkonzepten, mit strategisch ausgefeilten Kompositionen, um an möglichst viele Klicks bei den Streamingportalen zu kommen. Sie machen mit ihrer Vielseitigkeit, ihrem Stil und erst recht mit diesem Album das genaue Gegenteil. Ist das ganz bewusst?
Also es war eine ganz bewusste Entscheidung bei diesem Album, überhaupt gar nicht daran zu denken, ob es jetzt kommerziell sein könnte. Wir haben einfach gemacht und zwar aus vollstem Herzen und auch ganz bewusst Kanten und Schnitte und Brüche reingebracht, die man so in der Popmusik oder im Popradio so gar nicht finden würde, weil es uns einfach gefällt, weil wir keine Lust hatten auf was Aalglattes, was es schon tausendfach gibt. Und wir gesagt haben, wenn wir jetzt schon ein Album machen, vielleicht ist es unser letztes, vielleicht werden wir auch keine Musiker mehr sein, dann wenigstens etwas, wo wir uns komplett austoben und etwas machen, was einfach spannend ist für uns und vielleicht auch Leute, die sich für spannende Sounds interessieren.
Sie haben schon mit 14 angefangen zu komponieren. Gab es Momente in Ihrer Karriere, wo Sie mit sich selber kämpfen mussten, um den Versuchungen des Musikbusiness, der auf Erfolgskurs getrimmten Musikwelt zu widerstehen?
Absolut, denn als junge Künstlerin, Sängerin wusste ich noch gar nicht, wo die Reise hingeht und was es bedeuten wird, auch irgendwann mal davon leben zu müssen. Und da kommen auch Leute aus Plattenfirmen und Promoter und wer auch immer. Und alle haben irgendwie das Gefühl, sie wissen, was man machen müsste. Und dann probiert man mal dies aus und probiert man mal jenes aus und stellt fest, es gibt nicht den heiligen Gral, der einem besagt, was man sein muss. Oder vielleicht bin ich auch nicht der Mensch, der einer Plattitüde oder einer Plattenfirma-Vorgabe folgen kann. Und dann kommt irgendwie der kommerzielle Erfolg. Vielleicht ist meine Musik einfach nicht so. Vielleicht ist meine Stimme einfach auch nicht so. Ja, ich habe Sachen ausprobiert, aber immer versucht, mir total treu zu bleiben. Und bei diesem letzten Album ist tatsächlich nochmal so eine Schale von leichten Gedanken an das Business nochmal mehr weggeplatzt, so weggefallen und nochmal mehr Freiheit reingegangen. Vielleicht auch so ein bisschen aus so einem Wunsch, wirklich sich zu befreien und nicht die Gedanken, nicht die Energie an diese Dinge zu verschwenden, die auch in diesen letzten 2 Jahren irgendwie so komplett nebensächlich auch gewirkt haben.
Sie geben in den nächsten Wochen einige Konzerte. Die Konzertveranstalter klagen ja immer noch über schwache Besuchszahlen. Haben wir uns alle schon ans Daheimbleiben so gewöhnt in der Pandemie und sehen gar nicht, was wir dadurch in der Kultur auch anrichten?
Also ich glaube, dass die Menschen das ja nicht machen, um der Kultur zu schaden, sondern es ist, glaube ich, ein sehr
menschlicher. Aber sie haben sich entwöhnt, oder?
Ja, bestimmt. Also ich denke, es sind auch noch ein paar Ängste mit dabei, die man ja vielleicht irgendwo auch verstehen kann. Wo ich auch hoffe, dass die Menschen einfach auch gewisse Ängste dann auch hinter sich lassen über die Zeit, denn sie verlieren ja auch etwas dadurch. Ich hoffe einfach, dass die Menschen, wenn sie das dann vielleicht mal wieder erlebt haben, dass sie sich daran erinnern, wie schön es ist und dass es mit nichts zu ersetzen ist. Und ich hoffe auch, dass die finanzielle Lage, wir haben jetzt schwierige Zeiten, Inflation, Krieg. Die Preise sind wirklich ganz kräftig angestiegen. Und ich hoffe, dass die Menschen sich trotzdem das als was ganz Besonderes bewahren und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Denn es ist letztendlich unbezahlbar, solche Abende, solch ein gemeinsames Sein. Kultur ist, glaube ich, eigentlich der Inbegriff oder der Kern in gewisser Weise unserer Gesellschaft. Wenn wir die Kultur wegnehmen, dann geht es nur noch um Materie und Haben und dann fällt das Sein weg. Ich denke, diese Kultur hält uns zusammen und bringt uns zusammen und ist auch ein wahnsinniger Motor. Und deswegen glaube ich, wir sollten uns vielleicht wieder darauf besinnen, wie viel Kraft wir daraus ziehen können und uns aufraffen und zusammenkommen.
Ich kann es nur bestätigen, das tut eigentlich noch mehr gut, als je zuvor in Konzerte zu gehen, weil man eben auch weiß, wie es ohne ist. Ne? Also es fühlt sich viel schöner an. Ich kann allen nur raten, hinzugehen. Am Ende unseres Gesprächs dürfen unsere Gäste sich immer einen Musiktitel wünschen. Sie haben sich von der großartigen Joni Mitchell den Titel Both Sides Now aus dem Jahr 1966 gewünscht. Warum dieser Song? Was bedeutet der Ihnen?
Ich finde, es ist einfach ein unglaubliches Stück Kunst. Also diese Frau ist sowieso für mich ein Kunstwerk. Sie hat immer wieder sich neu erfunden, neue Dinge entwickelt, eben weiter gesucht, ist nicht stehen geblieben und auch eben von kommerziellen Aspekten hat sie sich nicht einschüchtern lassen. Und in diesem Stück beschreibt sie so lyrisch, wie viele Dinge ihre zwei Seiten haben oder auch wie man etwas verliert und etwas gewinnt gleichzeitig. Und so, glaube ich, ist auch ein bisschen das Leben. Und ich finde einfach ihre Art zu singen, ihre Art zu Texten zu schreiben, ist so virtuos, so schön. Es berührt mich immer wieder neu, auch wenn ich es schon 1000 Mal gehört habe. Und deswegen habe ich mir diesen Titel gewünscht.
Die Sängerin und Songschreiberin Stefanie Naigl alias Falee in SWR 2 am Samstagnachmittag. Das Album Zwischen den Zeilen von Falee und Baldu erscheint am 30. September. Live erleben können Sie die beiden am 2. September in Bechtolsheim, am 30. in Mannheim zum Release-Konzert und am 15. Oktober in Höchst. Das sind die Daten bei uns im Sendegebiet. Und mit Le Brunette ist sie am 1. Oktober in Speyer. Vielen Dank, Stefanie Naigl, und alles Gute.
Dankeschön Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.